Herzlich willkommen bei Female Success, dem Podcast, der Frauen in Wirtschaft und Führung in den Fokus rückt. Wir zeigen, wie Unternehmen weibliche Führung gezielt fördern können und wie Frauen ihre Karriere erfolgreich gestalten. Eure heutige Gastgeberin ist Dr. Marie-Therese Thiel.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Female Success, dem Podcast, in dem wir Frauen und ihre Karrieren ins Zentrum stellen und zeigen, wie bedeutend ihre Rolle für den Erfolg von Unternehmen ist. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast und ich freue mich sehr darüber. Heute bei mir hier im Gespräch Jordana Sperling-Dobczat, Vorständin des Duisport Duisburger Hafen AG, hier als Gast zu haben. Jordana und ich waren lange Zeit im RWE-Konzern beschäftigt und hatten zeitweise mit Rolf-Martin Schmitz denselben Chef. Das verbindet. Ich erinnere mich daran, dass du, Jordana, auch sehr aktiv unser Frauennetzwerk im RWE mitgestaltet hast. Und dieses Netzwerk ist ja heute noch existent und hat sehr an Bedeutung gewonnen. Ja, ich möchte heute mit Jordana über ihre eigene Karriere sprechen, über Frauen in der Wirtschaft und insbesondere Frauen in der Logistikbranche, aber auch über das Geschäft des Duisports als dem größten Binnenhafen der Welt, der die globale Logistik mit dem Herzen Europas verbindet. Ein wunderbarer Slogan. Jordana, magst du dich selbst, unseren Hörer, noch mal kurz vorstellen und auch deinen beruflichen Weg, der dich in diese Position heute geführt hat?
Danke erstmal, Marie-Therese, für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein. Und du hast ja schon so ein bisschen erzählt, woher wir uns kennen, was uns verbindet. Da werden wir wahrscheinlich nachher auch noch mal ein bisschen zu sprechen. Aber vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin 42 Jahre alt, wohne in Düsseldorf und bin eigentlich also komme klassisch aus der Bank, habe da eine Bankausbildung gemacht, habe BWL studiert und war dann wirklich lange bei RWE, insgesamt fast 15 Jahre und bin jetzt seit 1,5 Jahren beim Duisburger Hafen. Genau wie du gesagt hast, ist es der größte Binnenhafen der Welt und habe da verschiedene Themen. Einmal das Thema HR und wir nennen es Corporate Services, also das Thema IT, Einkauf, Recht und Versicherung, Prozessmanagement, Marketing, also ein Potpourri aus verschiedenen Themen, die ich verantworten darf.
Ja, das ist ein toller Weg. Wie fühlt sich das denn an? Also größter Binnenhafen der Welt, das habe ich jetzt auch so gelernt, als ich mich auf dieses Gespräch vorbereitet habe. Ist einem vielleicht nicht so ganz bewusst, dass das in Duisburg ist. Und wie fühlt sich's an, im Vorstand eines solchen Unternehmens mitzuarbeiten, was ja quasi die Schlagader der europäischen Industrie ist?
Ja, ich finde, du hast das schön schon beschrieben und das ist auch oft, was man hört, dass Leute sagen, ja, den Hafen kenne ich irgendwie, aber dann diese Größe und die Komplexität, die den Hafen ausmacht, ist vielen vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so bewusst. Und es ist wirklich also ein großes System, was wir hier haben. Also wenn man sich mal so ein bisschen die Zahlen anguckt, als Duisport schlagen wir ungefähr 50 Millionen Tonnen Güter um. Wir haben 20.000 Schiffe jährlich, die wir hier abfertigen und 25.000 Züge. Also ich glaube, es gibt schon mal ein ganz gutes Gefühl, wie groß das System ist und durch diese, wir nennen es immer Trimodalität, also Schiff, Bahn und Straße, was wir miteinander verbinden, ist es natürlich auch ein komplexes System. Was man auch sagen muss, das einfach alles zusammenzuhalten, ist gar nicht so einfach. Und ich meine, im Moment, ne, jeden Tag passieren neue Dinge. Also es ist auch nicht so, dass das Thema Lieferketten, was wir schon bei Covid gesehen haben, nicht weiterhin herausfordernd bleibt. Und an dem Hafen hängen auch über 50.000 Arbeitsplätze, die wir auch mitverantworten. Und das ist natürlich schon ein Riesenkonstrukt, wenn man sich den Hafen dann mal so ein bisschen größer anschaut.
Ja, da hast du völlig recht. Also das ist wirklich eine große Nummer. Jetzt mal so Hand aufs Herz, war die Logistikbranche ein bewusster Zielhafen oder ist es eher ein glücklicher Zufall? Denn du, glücklich erscheinst du mir. Also ich habe dich ja auch schon besucht bei dir im Büro und du bist da wie ein Fisch im Wasser in diesem Hafen. Du schwebst zwar mit deinem Büro über dem Wasser, aber Ja, was hat dich an diesem neuen Umfeld gereizt?
Ja, man könnte ja fast schon sagen, ne, ich habe ja am Ende bei RWE war ich im Offshore-Bereich und jetzt Hafen sehe ich auch, ne, aus meinem Büro das Wasser, dass das so ein verbindendes Element ist. Klar, auf den ersten Blick auf jeden Fall, aber genau wie auch in der Energiebranche ist auch das Thema Logistikhafen einfach ein komplexes Gebilde, hat sehr, sehr viele Dinge, die auch gleich sind. Also wenn man sich das anguckt, ne, Infrastruktur, Energiewende, Digitalisierung, also die großen Themen, die sind gleich und deswegen ist es fast eigentlich so ein, ich sag mal, logischer Schritt zu sagen, auf der einen Seite würde ich gerne nochmal was Neues sehen, nochmal neue Themen erleben, aber auf der anderen Seite hast du auch viele Schnittmengen und auch viele Dinge, die, ich würde mal sagen, ähnlich sind.
Einmal gelernt und kann man auch anderswo im Management anwenden. Und eine gute Portion gesunder Menschenverstand gehört auch dazu. Und nun war der Hafen ja in Zeiten, als Kohle gefördert wurde, sicher sehr bedeutend. Aber wo geht jetzt die Reise hin? Und nach welchen Kriterien entscheidet ihr darüber, welche Projekte Priorität haben bei den Investitionen?
Ja, also für uns als Duisport ist natürlich der Standort extrem wichtig und auch wichtig, dass wir ihn weiterentwickeln und wir ihn auch kontinuierlich neu ausrichten. Du hast es schon gesagt, ne? Sehr, sehr visibel ist alleine das Thema Kohle, wenn man sich anguckt, wie viel Kohle früher hier umgeschlagen wurde, wie oft du auch im ganzen Hafenbild Kohle gesehen hast, ist das heute gar nicht mehr so. Du hast noch einen Ort, wo Kohle umgeschlagen wird, aber ansonsten ist es so, und es nannte sich früher die Kohleinsel, da ist jetzt das DGT entstanden, also das Duisport Gateway Terminal. Und ich finde, an diesem Terminal kannst du eigentlich wirklich gut die Transformation sehen, die hier stattfindet. Weil, wie gesagt, früher wurde Kohle umgeschlagen, heute ist es das größte Hinterland-Terminal, was es gibt. Und es ist ausgelegt, klimaneutral zu agieren über Photovoltaik- und Wasserstofftechnologien. Und ich finde, das ist so ein Beispiel dafür, wie kontinuierlich dieser Standort sich weiterentwickelt. Aber auch als Beispiel, wenn man sich die Flächen anguckt von Lockport 1, da war früher ein Krupp-Stahlwerksgelände drauf. Und heute ist es ein moderner Logistik- und Industriestandort mit einer ganz neuen Wertschöpfung. Und ich finde, das sind so zwei, und ich könnte noch ganz viele andere Beispiele dir nennen, wie man kontinuierlich diesen Standort weiterentwickelt hat, was natürlich auch nötig ist. Aber das ist halt wirklich visibel, wenn man hier vor allen Dingen mit dem Schiff durch den Hafen fährt.
Ja, und Duisburger Hafen, das ist ja schon ein Schlagwort, was man, ich glaube, deutschlandweit kennt. Aber welche Bedeutung hat der Hafen für Duisburg über die reinen Arbeitsplätze hinaus?
Also er ist sehr, sehr bedeutend, weil einfach hier die Industrie stattfindet und für die Industrie Logistik entscheidend ist. Also je attraktiver wir diesen Standort halten, umso besser wirst du auch Neuansiedlungen sehen, wird man sehen, dass Industrie stattfinden kann und einfach das ganze System läuft. Und ne, wie wir schon gesagt haben, man muss Strukturen manchmal neu denken, man muss genau gucken, welche Industrien entwickeln sich wie. Wo gibt es vielleicht auch Industrien, die immer mehr an Relevanz gewinnen? Wir werden wahrscheinlich später auch nochmal über das Thema Wasserstoff sprechen, aber auch das Thema Recycling. Also genau zu gucken, welche Geschäftsmodelle lohnt es sich aufzubauen, welche machen auch Sinn, welche werden vielleicht irgendwann keine Zukunft mehr haben. Und ich glaube, genau diese Transformation mit zu begleiten, zu steuern und auch aktiv dabei zu sein, das ist total wichtig. Und dann, finde ich, hat auch Hafen was ganz Emotionales. Ne? Du hast Bewegung, du hast es gesagt, es ist das Tor zur Welt. Hier sind ganz unterschiedliche Menschen, die arbeiten, extrem viele verschiedene Berufsprofile. Es ist immer was in Bewegung. Also es ist wirklich vielschichtig, was dieses System Hafen ausmacht.
Ja, es gibt der Stadt auch ein gewisses Gesicht und eine gewisse Identität. Ja. Was ja auch sehr, sehr wichtig ist für Bewohner einer Stadt. Du hast das Stichwort Wasserstoff genannt und der Duisport will ja zur Drehscheibe für grünen Wasserstoff werden. Und ist das aus kaufmännischer Sicht jetzt eher eine Wette für die Zukunft oder ist das schon ein tragfähiges Geschäftsmodell?
Für uns ist Wasserstoff ein strategisches Zukunftsthema und noch kein fertiges Geschäftsmodell. Und ich glaube, wenn wir uns die letzten Jahre angucken, es gibt, glaube ich, genug Vision zu dem Thema, genug Ideen. Also ich glaube, daran mangelt es nicht. Aber es gibt natürlich auch eine Realität und die sieht keine, also fehlende Infrastruktur bis jetzt, hohe Kosten und auch kein stabiler Markt. Und es ist so ein bisschen Henne-Ei-Prinzip. Also wer fängt jetzt oder wer bewegt sich jetzt eigentlich zuerst? Und was wir gesagt haben, was für uns extrem wichtig ist, gemeinsam mit unseren Partnern und auch mit anderen Seehäfen, wie zum Beispiel Rotterdam, Amsterdam, Antwerpen, genau zu überlegen, wie könnten denn eigentlich Korridore aussehen? Also wenn wir uns das Thema Wasserstoff angucken, wenn als Beispiel was in Rotterdam oder Amsterdam ankommt, wie wird eigentlich das Hinterland versorgt? Und wenn wir dann über Hinterland sprechen, ist es natürlich wichtig, dass wir auch mit am Tisch sitzen, auch genau überlegen, wie könnten so Korridore aussehen und wie sieht es denn zum Beispiel aus mit Wasserstoffderivaten wie Ammoniak oder Methanol. Wir haben jetzt das ganze Thema, dass wir eine Fläche umwidmen als Ammoniak-Tanklager. Also wie sieht dann wirklich genau diese Kette aus, damit es dann auch Realität wird, ja, dass es nicht eine Vision bleibt und kein Traum, und dass wir das schaffen, uns als Hinterland-Hub so aufzubauen, dass wir genau diese Energieströme auch hier hinziehen, weil wenn wir uns die Karte angucken, im Umkreis, wie viele Chemieunternehmen, wie viel Industrie wir hier haben, ist es auf jeden Fall nötig, dass wir diese Infrastruktur auch gewährleisten können für das Thema.
Also bei der Entwicklung von Wasserstoff, du hast es genannt, du hast es Henne-Ei Problem genannt. Ich habe immer gelernt, es müssen Ökosysteme entstehen. Ja, von ihr transportiert es, von dem Produzenten von grünem Wasserstoff zu dem Verbraucher von grünem Wasserstoff. Und das ist ja letztendlich auch eine Projektaufgabe. Und du hast auch mal bei RWE im Consulting-Geschäft gearbeitet. Das muss dir ja eigentlich liegen, so etwas. Es muss ja Spaß machen. Also das ist ja nicht nur der schnöde Betrieb, sondern da wird ja was weiterentwickelt und aufgebaut.
Nein, genau wie du sagst, ich finde, es macht total Spaß, weil du musst verschiedene Player an einen Tisch bringen. Man muss überlegen, wie kann man gemeinsam mit Partnerschaften auch wirklich was entstehen lassen? Was können vielleicht auch, ich sag mal, Pilotprojekte sein, ohne dass man vielleicht zu groß anfängt, aber dass man ins Tun kommt und dann auch genau guckend, wie man, ne, so ich sag mal, wenn man ein großes Problem hat, wie man es schafft, es immer kleiner werden zu lassen und wie man halt auch pilotiert, testet und einfach probiert, ne, irgendwie nach vorne zu kommen und nicht nur in dieser Problemstellung zu bleiben.
Ja, das stimmt, das stimmt. Also man muss irgendwo Lösungskorridore aufzeigen. Wie schwierig ist das denn, so die reine Ökologie mit der strikten Wirtschaftlichkeit im Hafenalltag zu verheiraten? Es gibt ja nicht nur das Wasserstoffthema, es gibt ja zig andere ökologisch nachhaltige Projekte.
Also da ist, glaube ich, ein Hafen nicht anders als ein Unternehmen, ne? Es gibt immer wieder Diskussionen und ich würde es gar nicht so sehr als Zielkonflikt, aber wirklich als Managementaufgabe sehen, genau zu überlegen, du hast das Thema Wirtschaftlichkeit, aber du hast natürlich auch Zukunftsthemen wie Wasserstoff oder auch das Thema Nachhaltigkeit, was vielleicht auch oft am Anfang noch teuer ist, wie du diesen Übergang gestaltest und wie du auch genau guckst, in was investiere ich jetzt, was ist vielleicht auch wichtig, aber wo sage ich vielleicht auch, da investiere ich nicht. Ja, also, und ich glaube, dafür brauchst du halt im Unternehmen auch eine gute Diskussionskultur, dass sich auch alle trauen, genau zu sagen, wie sie das Thema sehen. Natürlich auch ein bisschen Mut, zu sagen, okay, vielleicht gehen wir da jetzt bewusst rein. Und wo sagt man aber auch vielleicht, da macht es keinen Sinn oder es ist einfach wirklich nicht umsetzbar oder wir haben, also sehen auch nicht das Potenzial, ne? Also, dass man da schon so eine bewusste Entscheidung trifft. Aber am Ende, ne, ich meine, wir haben oft gesehen, dass Dinge sich dann auch durchsetzen. Und wenn wir jetzt auch sehen beim Thema Nachhaltigkeit, ja, es gibt Diskussionen, dass manche Vorgaben vielleicht gelockert werden. Aber wenn wir sehen, wenn wir mit großen Partnern zusammenarbeiten, mit Banken, das Thema ist immer noch omnipräsent und es wird auch nicht an Bedeutung verlieren.
Nein, allein schon über die Berichterstattung, über die Nachhaltigkeitsberichterstattung, die ihr ja auch machen müsst, über die ESG-Kriterien, das wird ja bleiben bei all dem, dass man sehen muss, dass es eben wirtschaftlich leistbar ist. Aber
auf jeden Fall.
Die Sinnhaftigkeit wird dem Thema ja nicht abgesprochen. Und der nächste Punkt ist das Thema Digitalisierung. Logistik galt ja ganz lange als analoges Geschäft. Und wo steht ihr denn da bei der Digitalisierung eures Unternehmens und wo siehst du den größten Hebel für Effizienzsteigerungen?
Also für uns ganz klar ein wichtiges Thema ist Digitalisierung und wir sehen es ganz klar, dass es uns hilft, besser zu werden, Effizienzen zu heben, Prozesse zu erleichtern und auch weniger Schnittstellen zu haben, also diese ganzen Systembrüche. Und wir haben erst letzte Woche unser neues Port Community System kommuniziert und auch wirklich live geschaltet. Und es ist eine zentrale digitale Plattform, über die alle Beteiligten im Hafen ihre Daten austauschen können. Also früher passierte das oft über E-Mail, Excel oder verschiedene Medien. Und das haben wir jetzt alles in einer Plattform. Und das sind, glaube ich, gute Beispiele zu zeigen, dass wir es nicht als Selbstzweck machen, sondern dass wir das Thema angehen und dass wir auch da den Anspruch haben, Vorreiter zu sein, auch Dinge zu testen, sei es im Operativen, aber natürlich auch im Kaufmännischen oder egal in welchem Thema, ist es für uns super wichtig.
Und wie bekommst du die jungen Talente da an Bord? Denn du bist ja auch für HR zuständig und wie macht man einen Hafen für junge Leute attraktiv, die eigentlich vielleicht irgendwie an ein Tech-Startup denken?
Ja, gute Frage. Ich glaube, den Riesenvorteil, den wir haben, ist, dass ein Hafen eigentlich total vielfältig ist und actionreich. Ja? Also hier ist immer was los, es passiert auch immer was. Du hast ja selber gesagt, Marie, als du bei uns warst, ne, es ist schon irgendwie auch beeindruckend, die Kräne zu sehen, die Schiffe, die kommen. Also das ist einfach, es passiert sehr, sehr viel und wir sagen immer, der Hafen ist bunt und auch sehr heterogen. Also ne, wir haben die Bahn, wir haben das Schiff, wir haben den LKW und ich glaube, das ist einfach ein totales Fund, was wir haben, dass wir ein breites Geschäftsmodell haben, von der Infrastruktur, Logistik, aber auch Verpackung und halt auch ein internationales Netzwerk haben. Und dann würde ich sagen, das Schöne ist, wenn, und das sehen wir ja bei den ganzen Neustartern, die wir haben, wenn wir die so nach ein paar Monaten fragen, wie findet ihr das, dass die meisten sagen, wir hätten es gar nicht so vielfältig erwartet, wie es dann am Ende ist. Und ich glaube, dadurch gewinnen wir total, auch durch diese Emotion, die man einfach hat, wenn man hier ist.
Ja. Also das kann ich bestätigen. Und es ist was sehr Analoges, aber was trotzdem eine unglaubliche, wie du ja beschrieben hast, ein unglaubliches Entwicklungspotenzial in die Zukunft hat.
Ja.
Also das kann man wirklich sagen. Und dann ganz wichtig auch noch dieser internationale Touch, ja. Also ja. Wer an einer internationalen Zusammenarbeit interessiert ist, der ist bei euch richtig. Um hier mal den kleinen Werbeblock zu machen.
Ja, finde ich super.
Ja, also jetzt haben wir viel über das Geschäft geredet. Das finde ich auch gut. Ja, eben du bist ja eine Vorständin in dem Team und bist dafür verantwortlich. Und unser Podcast heißt ja Female Success. Wir zeigen Frauen, die in so einem Umfeld sich erfolgreich behaupten. Und jetzt kommen wir natürlich zu dem Thema, dass die Hafenwelt, auch wenn heute, was ich gelernt habe, Tag der Kapitäninnen ist.
Ach, das wusste ich.
Das ist so. Nee, ich war heute Morgen bei einem Treffen mit meiner VDU-Vorsitzenden-Kollegin, die ist eine Redakteurin und die hat gesagt, heute ist, der habe ich erzählt, dass ich heute Nachmittag den Podcast habe und sie hat gesagt, heute ist Tag der Kapitänin. Ja, wir denken da vielleicht so ein bisschen an Kreuzfahrtkapitänin und so weiter. Also auf die Suche nach diesen weiblichen Role Models werde ich auch noch gehen, ja. Aber Hafenwelt sehr männlich geprägt und welchen Rat würdest du einer Frau geben, die überlegt, in diese Branche einzusteigen? und dort eine Führungsverantwortung zu übernehmen.
Ja, ich glaube, und das hast du wahrscheinlich auch schon jetzt öfters in dem Podcast gehört, aber ich würde sagen, traut euch und guckt euch die Dinge an vor Ort. Also was ich mittlerweile wirklich cool finde, wir hatten erst vor ein paar Wochen den Girls Day, wo wir junge Mädchen hier vor Ort hatten und denen auch mal den Hafen gezeigt haben, über unseren Alltag als Frauen am Hafen berichtet haben. Und das war total spannend zu sehen, wie viele Fragen die jungen Damen haben und ne, wie es einfach hilft, einfach greifbarer zu machen, okay, wie sieht eigentlich unser Arbeitsalltag hier aus? Und so würde ich es auch sagen. Also ich bin ja immer der Meinung, man sollte irgendwas machen, was einem Spaß macht, wo man Sinn sieht und wo man sich irgendwie hingezogen fühlt. Und wenn man jetzt als Beispiel dann sagt, ne, das Thema Logistik finde ich spannend, dann wirklich zu sagen, ich gucke mir das mal an, ich mache vielleicht ein Praktikum, ich mache einen Schnuppertag, aber so nah dran zu kommen und zu verstehen, was passiert da eigentlich und sich nicht vielleicht abschrecken zu lassen und zu sagen, oh, das wirkt jetzt auf mich vielleicht zu männlich oder ne, ich weiß gar nicht, ob es da auch Jobs für Frauen gibt. Also wirklich sagen, spring.
Spring, ja, sowieso unser Rat, ja. Ergreift die Chancen und springen. Ja, es wird immer viel geredet über weiblichen Führungsstil, männlichen Führungsstil. Ich glaube gar nicht, dass es da einen so großen Unterschied gibt. Die Führung verändert sich, ob männlich oder weiblich. Ja, als ich 1990 beim RWE angefangen bin, gab es mit Sicherheit einen anderen Führungsstil, als es den heute auch dort gibt und als der heute erfordert wird. Wie würdest du deinen Managementstil beschreiben und hat sich das über die Zeit irgendwie verändert, über die Jahre?
Erstmal, ich finde es total spannend, dass du sagst, dass du auch nicht so einen Unterschied siehst zwischen Mann und Frau beim Thema Führung, weil das sehe ich genauso wie du. Ich glaube, dass da gar nicht so Unterschied ist, es ist eher personenabhängig. Ich glaube, was oft verkannt wird, ist so ein bisschen die Assoziation, wie glaubt man, sollte eine Frau führen? Wie glaubt man, dass ein Mann führt? Deswegen, ich glaube, das ist viel mehr Interpretation und Bias dabei, dass man sich das so vorstellt. Und wenn ich meinen Führungsstil probieren würde zu beschreiben, ich bin jemand, der gerne fördert, aber auch fordert. Ja, so für mich ist das irgendwie in Balance. Und mir ist es wichtig, Leuten einen Raum zu schaffen, wo sie wachsen können, wo sie frei ihre Meinung äußern können und dass sie auch gehört werden und Innovationen stattfinden können. Aber auch, dass man eine gute Orientierung gibt. Und vor allen Dingen, ich probiere immer, dass man ein gutes Team um sich hat und sich auch wohlfühlt, weil ich glaube fest daran, dass dann bessere Ideen passieren. Und wenn man halt im engen Austausch ist und auch keine Angst haben muss, seine Meinung zu äußern oder auch zu sagen, das sehe ich nicht so, dann finde ich, entstehen wirklich gute Dinge, wenn man das schafft.
Klar.
Ich finde, es
also
klingt immer so trivial, ne? So zu sagen, oh ja, ne? Dann ein Umfeld. Aber ich finde, das ist wirklich Arbeit, das herzustellen.
Das ist es, ja.
Aber das ist mir wichtig, so, ja. Weil ich das auch selber brauche.
Und genau, selber brauchen ist das gute Stichwort. Das ist ja nicht nur aus reinem Altruismus für das Team, sondern man wird ja selber dadurch getragen. Also als Führungskraft, ja. Je besser einem das Team, je besser man sich da eingebettet fühlt, umso besser trägt einem das und umso mehr Energie gibt einem das. Also das ist ja auch ein Wert. Und ich denke, dass man, du hast es gut beschrieben, man muss in diesen Zeiten die Balance finden zwischen Richtung geben, denn es ist sehr eine Zeit von Unsicherheit und multiple Einflüsse, die auf die Menschen herunterprasseln, Richtung geben und die Menschen mitnehmen. Also das ist eine, ich weiß nicht, wir haben es mal beschrieben, masterful und mindful, irgendwie Führungsstil, ja. Das richtig in die Balance zu kriegen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und da unterscheidet sich das nicht, ob Mann oder Frau.
Nee, hätte ich auch gesagt. Ja. Und dann immer wieder auch für sich selber zu gucken und zu reflektieren. Ne, bin ich noch da? Wie ist so das Feedback? Ist mir das irgendwie in den letzten Wochen gut gelungen? Muss ich irgendwas anpassen? Glaube ich, ist sehr wichtig.
Aber du bist natürlich auch von außen in ein Unternehmen gekommen. Da gab es bestimmt irgendwelche Seilschaften zwischen Männern, die du erstmal rauskriegen musstest. Wo läuft hier der Hase? Und ja, wie hast du es geschafft, dir eine Bühne zu bauen und gehört zu werden? Und reicht das in dem Unternehmen oder wie gehst du damit um, auch vielleicht mit Netzwerken?
Genau wie du beschreibst, für mich war es so ein bisschen, als ich hier vor 1,5 Jahren gestartet bin, das ist eine andere Branche. Es war für mich so ein bisschen, als wenn man umzieht und in einer neuen Stadt ist, ja, und dann irgendwie sich wieder alles aufbauen muss, ne? Weil ich sag mal, in der Energiebranche hatte ich so mein Netzwerk, da war auch ganz klar, wenn ich jetzt zum Beispiel zu einer Messe oder so gehe, dass ich irgendwie Leute kenne und musste mir nicht so viele Gedanken machen. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen anders gewesen und deswegen war es schon auch, glaube ich, wichtig zu sagen, ich gehe irgendwie auf neue Kontakte zu, ich bilde mir ein Netzwerk und mir ist auch klar, dass ich ein bisschen Zeit investieren muss, weil ich halt eher bei Null anfange, als ne, dass ich dann irgendwie schon viele Kontakte habe. Und ich weiß auch noch, als ich auf der Messe, also auf der Transportmesse in München war, dass ich nach den Tagen wirklich so ein Overload hatte, weil ich so viele neue Menschen kennengelernt habe und Visitenkarten ohne Ende, dass das schon auch irgendwie wichtig ist zu sagen, ich nehme mir dafür Zeit, ich investiere auch in mein Netzwerk. Aber ich finde auch neben diesem, ich sag mal, Branchennetzwerk, und irgendwann ist man ja auch in so einer Bubble, ne? Genauso wie die Energiebranche eine kleine Bubble ist, ist auch am Ende die Logistikbranche eine kleine Bubble, ist aber auch wichtig, sich branchenübergreifend zu vernetzen. Und ich meine, Marita, wir sind ja beide im VDU. Das ist für mich so ein echt tolles Beispiel, zu sagen, du gehst auch so ein bisschen aus deiner Bubble raus und vernetzt dich mit Frauen, die ganz viele verschiedene Branchen vereinen, ganz andere Perspektiven. Und also egal bei welchem Treffen gehe ich danach nach Hause und denke, boah, ich habe so viele Impulse, so viele neue Ideen, die ich wahrscheinlich nicht hätte, wenn ich jetzt immer nur in meiner eigenen Bubble wäre.
Ja, also das ist eben der Wert vom Verband der Unternehmerinnen, dass es branchenübergreifend und generationsübergreifend und über ganz Deutschland verteilt. Und wenn man einmal irgendwo Mitglied ist, kann man halt alle 400 Veranstaltungen besuchen. Man schafft es gar nicht alles. Man muss wirklich auswählen. Und da stimmen wir beiden uns ja auch immer so ein bisschen ab, was, ne, ich begleite dich ein bisschen und sage, ja, lohnt sich das und das lohnt sich und jenes lohnt sich und so weiter und so fort, ja. Aber das ist ein Menü, was man auswählen muss. Und wir arbeiten in diesem Podcast ja auch ein bisschen heraus, Empfehlungen an andere Kolleginnen, die in einer ähnlichen Situation sind. Also du wirst wahrscheinlich auch heute immer noch oftmals die einzige Frau im Raum sein. Und wie gehst du damit um, wenn du merkst, dass bei den anderen irgendwie unbewusst Vorurteile mitschwingen? Also ich war immer die Erste, ganz oft über die Jahre, weil 1990 war das noch nicht so verbreitet mit den Kolleginnen, ne?
Ja. Ich wollte gerade sagen, das hätte ich dich eigentlich fragen können, weil ich habe letztens noch überlegt, Marie, wo ich dich das erste Mal gesehen habe. Das war im GEM. Ich weiß gar nicht mehr, was die Abkürzung war. Es waren auf jeden Fall die wichtigsten Vorstände von RWE zusammen. Und ich weiß noch, dass ich so einen kleinen Vortrag halten konnte. Ich glaube, das war mein erstes Jahr bei RWE. Und ich bin in diesen Raum gekommen und ich meine, es saßen 40 oder 50 Vorstände dort und eine Frau, das warst du, die war die Einzige. Und ich weiß noch, dass ich dieses Bild, also hat schon irgendwie so, dass ich dachte, ah, okay, es war mir gar nicht klar, dass die Gruppe so aussah zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube, das war so ein klassisches Bild der Zeit, wenn ich mir jetzt heute angucke.
Ja, da kam so die, ich war ja nicht RWE-Vorstand, ich war ja Vorstand einer Regionalgesellschaft.
Aber ne, das war halt schon auch so ein Bild, was sich bei mir so eingebrannt hat, muss ich sagen. Und auch dann, ne, genau was du gesagt hast, ich bin oft die einzige Frau im Raum, war ich aber ehrlicherweise in meiner Karriere schon oft, weil ne, die Energiebranche war damals auch eher männlich dominiert. In der Logistik ist es ähnlich. Also ich sage immer, ich habe jetzt hier nicht mehr Frauen getroffen, als ich in der Energiebranche getroffen habe. Also es bleibt irgendwie konstant so. Und deswegen ist es für mich schon fast normal geworden, dass es so ist. Aber was ich schon für mich dann auch recht früh in meiner Karriere festgestellt habe, und du hast es ja auch gesagt, ist so dieses Thema Frauennetzwerke und dass ich gesagt habe, ich möchte mich engagieren, weil ich würde schon gerne, dass ich jetzt vielleicht in 10 Jahren auch sagen kann, jetzt sitzen da schon mehr Frauen in den Räumen.
Und das ist ja auch heute so bei RWE.
Auf jeden Fall. Und es gibt ja ganz viele positive Beispiele. Ja. Und deswegen denke ich immer so, ich möchte einfach dazu beitragen, dass es besser wird. Und wenn ich mir jetzt angucke, hier bei Duisport, wir haben auch unser Frauennetzwerk Female Forward gegründet. Wir bringen Frauen zusammen. Wir haben jetzt unser Talentprogramm, wo wir auch genau geguckt haben, dass sich auch Frauen bewerben. Und ich meine, du kennst das, ne? Manchmal brauchen Frauen vielleicht nochmal so ein bisschen so eine Bestätigung oder zu sagen, hast du mal drüber nachgedacht, ne? Geh nochmal in dich. Das ist auf jeden Fall ein Muster, was man ja sieht. Und das habe ich mir vorgenommen, zu sagen, das, was ich quasi aktiv machen kann, mache ich.
Ja, genau. Also das Problem ist ein komplexes, aber an vielen Stellen kann man selbst was dafür tun. Und wie umgehen? Ja, ich glaube, wir haben das einfach als selbstverständlich hingenommen und haben dann mit den Männern abgeteamt, ja?
Ja.
Und haben dort ja auch viele Unterstützer gefunden. Also ich habe mir da ehrlich gesagt nicht so große Gedanken drüber gemacht, sondern habe einfach gemacht, habe geliefert, habe überlegt, genau, was wird von mir verlangt und habe das versucht zu erfüllen.
Genau wie du sagst. Und was ich manchmal probiere, auch wirklich so mit Kleinigkeiten, ist ja so, es gibt natürlich auch immer so Rollenbilder. Ja, und ich meine, ich war dreimal in Elternzeit, bin dreimal zurückgekommen und natürlich werde ich als Frau immer gefragt, ne, wie meine Elternzeit war, mein Mann noch nie. Und was mache ich zum Beispiel? Ich frage ganz oft Männer, ne, wie war denn deine Elternzeit? Oder probiere die auch zu ermutigen, das auch zu machen, ja, um einfach zu sagen, dass so ein bisschen sich das Bild ändert. Aber genau wie du sagst, am Ende ist Arbeit. Ja.
Aber es ist machbar, wie man an deinem Beispiel sieht. Es ist managebar und es braucht vielleicht ein bisschen Ausdauer zu dem Ganzen, aber du bist jetzt Vorständin mit drei Kindern, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja. Mhm. Und ich frage jetzt nicht, wie es läuft, sondern ich würde nochmal gern dich fragen, was bedeutet heute für dich Erfolg? Ist das die Bilanzsumme eures Unternehmens oder das Gefühl, dass du was nachhaltig veränderst? Was ist für dich Erfolg?
Ja, das ist eine spannende Frage. Für mich setzt sich Erfolg so aus mehreren Teilen zusammen. Aber was mir persönlich wichtig ist, ist so dieses, welchen Impact hatte ich eigentlich? Also was habe ich persönlich eigentlich geschafft, dass es da, wo ich bin, also jetzt bei Duisport, besser geworden ist? Was habe ich wirklich auf die Beine gestellt? Und natürlich, ne, wenn man jetzt so ein bisschen so im Was und Wie denkt, wenn ich ans Was denke, ist es natürlich, ne, wie sieht die Bilanzsumme aus? Haben wir unseren Output gesteigert? Wo stehen wir finanziell? Haben wir mehr Gewinn? Also ganz viele Sachen, die du ja klar messen kannst, die auch wichtig sind. Aber am Ende ist auch ein Teil so das Wie. Also wie haben wir das eigentlich erreicht? Wenn wir uns angucken, unsere Kulturbefragung, wie zufrieden sind eigentlich unsere Mitarbeiter? Würden die uns als Arbeitgeber empfehlen? Wie ist es hier zu arbeiten? Kann jeder seine Meinung sagen? Also ne, sind für mich viele Puzzleteile, die es dann ausmachen. Und ich glaube, wenn man nur auf die Zahlen guckt, ist es zu eindimensional. Die sind aber auch wichtig, ganz klar.
Also es gibt, man sagt ja immer, es gibt das Was war der Erfolg und wie war der Erfolg. Ne? Das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen. Ja, also so eine Vorstandsfunktion bedeuten ja, also Vorstand ist man 24/7. Man hat die Verantwortung für alles, was in einem Unternehmen schon rein aktienrechtlich passiert. Und ihr habt eine kritische Infrastruktur, da ist immer gefahrenträchtig, kann etwas passieren. Und wie gehst du mit deinen eigenen Ressourcen um? Wie schützt du dich davor, nicht auszubrennen? Also wo hast du einen Ausgleich? Und vielleicht schon allein durch drei Kinder?
Ja, genau wie du gesagt hast. Also klar, ne? Also es gibt so viele Jobs, wo man wirklich viel Verantwortung hat, wo auch einfach viel passiert. Und ne, ich meine, ich sag mal, wo gearbeitet wird, fallen auch Späne. Also es klappt ja auch nicht alles immer nach Strich. Also es passiert auf jeden Fall auch immer viel Unerwartetes. Aber mir hat geholfen, das habe ich so ein bisschen über die Jahre mir antrainiert oder gelernt zu sagen, sich auch zu fokussieren und auch genau zu gucken, was sind jetzt wirklich ganz, ganz wichtige Themen, was wäre eher nice to have und was kann man vielleicht auch schieben oder wo reicht vielleicht, auch wenn du es jetzt nicht 100% 100% Hass. Ja? Also das wirklich zu gucken und dann auch zu gucken in den Zeiten, wo es ruhiger ist oder wo man auch frei hat, sich auch bewusst rauszuziehen. Weil es hilft auch manchmal, wenn andere Leute in Verantwortung kommen. Und man muss genau wissen, wann man dann auch da ist und wann es Hilfe braucht, aber manche Dinge auch anderen Leuten zu geben, weil das Schöne ist, Menschen wachsen auch daran und es hilft auch manchmal, wenn man jetzt nicht noch 5-mal nachfragt, wann was kommt, sondern auch da so ein bisschen Gelassenheit
relaxter
übt.
Ja.
Genau.
Ja.
Und da muss ich sagen, hilft mir auch so ein bisschen, ich bin ja, also ich zweisprachig aufgewachsen, habe ja 2 Pässe und ich sage, manchmal hilft mir da auch das Italienische, weil generell ist der Italiener schon etwas entspannter und sieht auch, finde ich, Italien ist ja auch geprägt von vieles funktioniert nicht und ich finde, was man von Italienern lernen kann, ist auf jeden Fall in diesem Unperfekten sich wohlzufühlen und darin immer eine Chance zu sehen.
Am Ende klappt's doch, ne?
Ja.
Am Ende funktioniert's, ja. Ich bin ja lange in Ungarn unterwegs gewesen und die Ungarn haben auch immer gesagt, ja, ihr Deutschen, ihr wollt immer alles ganz genau und Meilenstein und in Time und wir kriegen das auch hin und das hat auch gestimmt. Am Ende hat es immer geklappt, ja?
Ja, total.
Also
es gibt viele Wege.
Ja, ein bisschen leben und leben lassen und ja, Frauen neigen ja dazu, 150% geben zu wollen und ich entnehme mal deine Empfehlung, dass gut genug ist auch manchmal eine gute Strategie.
Auf jeden Fall. Und da muss ich auch sagen, ne, wir hatten ja auch vorhin das Thema Consulting. Die Zeit hat auch extrem geholfen, wenn du am Anfang deiner Karriere, ne, vielleicht auf vielen großen Projekten bist, die immer unter Zeitdruck passieren, auch da dann schnell zu erkennen, wo musst du jetzt wirklich richtig, also ne, 3000% liefern, aber wo macht es vielleicht auch Sinn, mit 80% zu laufen, weil du sonst das große Ganze verlierst. Und was ich manchmal auch ganz gut finde bei Themen, zu sagen, komm, wir pilotieren, wir testen sie mal aus und gucken dann, ob sie überhaupt relevant werden. Ja.
Also, wir könnten dieses Gespräch, glaube ich, noch endlos fortsetzen. Aber auch ein Podcast hat seine Zeit und wir haben ja auch genügend Zeit noch hier neben diesem Gespräch uns auszutauschen. Ich möchte dich am Schluss nochmal in so einer Quickfire-Runde etwas fragen. Schiff oder Zug? Welches Transportmittel fasziniert dich mehr?
Auf jeden Fall Schiff. Ich verbinde damit Freiheit und es hat für mich nicht so feste Linien. Also man könnte vielleicht auch nochmal so überlegen, wo man noch hinfahren will.
Ja, gefällt mir sehr gut als Kreuzfahrt-Fan. Stahl oder Daten? Was ist heute das wichtigere Gut für den Duisburg-Hafen?
Beides. Stahl wäre für mich das Fundament und Daten das Betriebssystem. Also du brauchst beides für mich.
Ruhrgebiet oder Weltreise? Wo tankst du Kraft für deine Aufgabe?
Ah, auf jeden Fall das Ruhrgebiet. Ich bin ja Kind des Ruhrgebiets. Und Ruhrgebiet, definitiv.
Da das Ruhrgebiet ja auch an das wunderschöne Münsterland angrenzt, ja, kann ich das eigentlich nur unterstreichen. Also immer, wenn ich für RWE viel in der Welt unterwegs war, bin ich eigentlich zu Hause, also hier gewesen, ja, auch wenn mein Herz jahrelang auch ein Zuhause in Ungarn gesehen hat. Aber es ist schon ein schöner Landstrich. Man kann wirklich, wirklich mit den Menschen, also Münsterland, Ruhrgebiet, hier im Westen quasi, in Westfalen, kann man schon sehr gut zu Hause sein. Ja.
Auf jeden Fall.
Ja, liebe Jordana, ganz, ganz lieben Dank für die Einblicke in deine Arbeit und auch deine operativen Erfahrungen auch als Empfehlungen. Und liebe Hörer, wenn euch diese Episode gefallen hat, abonniert unseren Podcast und teilt ihn in eurem Netzwerk. Dadurch erreichen wir noch mehr Menschen. Und vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Female Success. Tschüss und bis bald.
Bis bald.